Ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ich hier bin. Lasst uns gleich einsteigen in die Predigt hinein, in diesen theologischen Gedanken, um das Ganze zu untermauern mit der Überschrift Das Wunder zu Pfingsten. Wie wir schon gehört haben, einleitend von Gudrun ist Pfingsten einer der bedeutsamsten und größten christlichen Feiertage. Pfingsten war aber jedoch ursprünglich ein alttestamentliches jüdisches Fest, das gefeiert wurde, ein sogenanntes Erntefest, könnte man sagen. Und eben dieses Erntefest der Juden wird nun im Neuen Testament zu diesem Pfingstereignis von Gott verwendet, um auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise seine Ernte auf ein neues Level zu bringen, die große Ernte der Menschen. Den Begriff Pfingsten verknüpfen wir eben mit diesem großen Ereignis, das in der Apostelgeschichte Kapitel 2 festgehalten ist. Auch anders betitelt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Doch es sei erwähnt, dass keineswegs der Heilige Geist erst zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wirken auf der Erde begann. Zu aller Zeit ist es der Heilige Geist gewesen, schon von Beginn an, auch bei der Schöpfung, bei den Propheten und den Gesandten Gottes, all die, die von ihm erfüllt waren, die von ihm geleitet und inspiriert wurden, die Worte der Wahrheit in Vollmacht zu predigen. Überall da, im Wirken Gottes auf Erden, ist es der Heilige Geist, der gewirkt hat unter den Menschen. Pfingsten ist nicht der Beginn des Wirken des Heiligen Geistes, als vielmehr die exponentielle Verstärkung seines Wirkens, das schon im Buch Joel im Alten Testament vorhergesagt wurde. In Joel Kapitel 3 heißt es: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, auch Greise werden Träume haben, eure junge Männer werden Visionen sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Eine Erweiterung, die dann zu Pfingsten erlebt wurde. Gott entscheidet sich im vollen Maße durch den Heiligen Geist an den Menschen zu wirken und die Menschen zu stärken. Und daher nennen wir Theologen die Apostelgeschichte auch das Evangelium des Heiligen Geistes. Denn allein schon in den ersten 13 Kapiteln der Apostelgeschichte wird der Heilige Geist mehr als 40 Mal erwähnt. Alles, was geschieht, alle Beweggründe und alle Entscheidungen und alle Ereignisse sind vom Heiligen Geist geleitet, bevollmächtigt und inspiriert. Der Heilige Geist bekommt hier einen komplett neuen und zentralen Stellenwert. Der Heilige Geist war somit bei der ersten Christengemeinde allgegenwärtig und in ihrem Mittelpunkt. Dem, den sie sich völlig hingegeben haben, eben diesem Geist. Er ist die Quelle, aus der sie täglich Kraft und Mut geschöpft haben. Und dann frage ich einfach mal in unsere Gegenwart hinein, in unsere Christengegenwart. Welchen Stellenwert hat in deinem und meinem Leben, in unserem Christenleben, der Heilige Geist heute? Und damit meine ich explizit den Heiligen Geist, nicht Gott Vater und nicht Jesus, auch wenn wir sagen können, man kann das nicht trennen. Und trotzdem die Frage, welchen Stellenwert hat explizit der Heilige Geist in deinem Leben? Und nein, ich werde es nicht zum Thema machen, ob der Heilige Geist eine eigenständige Person ist oder nicht. Denn einig sind sich in dem Punkt alle Christen. Der Heilige Geist ist existent. Und daher die Frage einmal darüber nachzudenken, wie stehe ich dem Heiligen Geist gegenüber? In Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32 findet sich eine sehr bedeutsame Aussage, wenn wir darüber nachdenken, in welchem Kontext und in welche Beziehung wir zum Heiligen Geist stehen. Oder wenn wir uns der Frage widmen, wie viel Heiligen Geist habe ich und wie viel kann ich haben, wenn wir uns mit dieser Frage der Maße auseinandersetzen. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 32, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist ein Teil des ganzen Satzes. Und der Heilige Geist ist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ersichtlich wird, dass der Heilige Geist uns gegeben wird, dass Gott das Maß entscheidet, wie viel Heiligen Geist wir bekommen. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass das Maß des Heiligen Geistes, den der Mensch besitzen kann, aber auch davon abhängt, was für ein Mensch er ist, was für ein Christenleben er lebt, eben wie gehorsam er seinem Schöpfer gegenüber und seinem Wort ist. Leben nach dem Willen Gottes und erfahre immer mehr und mehr die Kraft und die Wunder Gottes. So verstehe ich diesen Text hier. Fakt ist, die erste Gemeinde Jesu hatte in ihrem Fokus, im praktischen Lebensalltag, hatte sie ihren Fokus stark auf den Heiligen Geist. Hierbei wird auch ersichtlich, mit welcher Hingabe sie ihr Leben gelebt hatten. Hingabe zu Gott Vater, Jesus Christus und eben diesem Heiligen Geist. Und mit diesen einleitenden Worten lade ich nun ein, in den Predigttext hineinzuschauen, in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Ich lese euch den Text vor aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, die Jünger. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als füße ein gewaltiger Wind daher und erfülle das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mutterart reden hörte. Sie entsetzten sich, aber alle wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht all diese da, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie in jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und Ägypten und den Gegenden von Libyen und Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören, wie sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend: Sie sind voller süßen Weines. Es ist der Tag zu Pfingsten. Wie gesagt, zu der damaligen Zeit ein großes Fest, das gefeiert wurde. Und laut biblischer Anordnungen aus den Büchern von Mose, ich glaube 5. Mose ist das, ist es sogar eine Anordnung, dass dieser Tag ein Ruhetag ist. Somit soll also keine Arbeit verrichtet werden. Und daher kann man davon ausgehen, dass die Stadt voll von Menschen war, die feierten und Gott lobten und ihm dankten für seine Fürsorge. Die Juden, die Jünger waren, so sagt es der Bericht von Lukas, beisammen. Zeilen zuvor heißt es sogar einmütig im Gebet. Sie warteten auf Weisung von Gott, denn ihr Freund und Lehrer war in den Himmel auferfahren, derjenige, der sie geleitet hatte und ihnen Orientierung gegeben hat. Und nun wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist und sprachen plötzlich in fremden Sprachen. Es ist Zeit für die Ernte. Und Gott handelt durch den Heiligen Geist und baut seine Gemeinde zusammen. Er sammelt die Menschen und bringt ihnen das Evangelium nahe. Er ruft alle zusammen und bindet sie an die Gemeinde Jesu. All diejenigen, die an das Evangelium glauben und darauf ihr Leben aufbauen wollen. Und eben diese Ausgießung, dieses Ereignis, des Heiligen Geistes scheint nicht ungemerkt geblieben zu sein. Die Menschen versammeln sich und begaben sich zu den Jüngern, um zu sehen, was da geschieht. Nun kennen wir die Geschichte meistens unter dem Aspekt, dass aufgrund des Festes Juden aus aller Herren Länder in Jerusalem anwesend waren. Jedoch ist uns, Gudrun und mir, bei der Gottesdienstplanung ein Detail aufgefallen, den wir so zuvor noch nicht bemerkt hatten. Es heißt nämlich in Vers 5, wenn wir da noch einmal hineingucken, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Und das ist mir zuvor so nie aufgefallen. Es scheint so, als ob es sich hier nicht um Gäste handelt, die aufgrund des Festes nach Jerusalem pilgerten, sondern eher um die einheimische Bevölkerung, also jene, die eben in Jerusalem leben und sich als Jerusalemer sehen, bezeichnen würden. Männer, und in Klammer, und sicherlich auch Frauen jüdischer Abstammung und jüdischen Glaubens, lebend in Jerusalem, aber eben ursprünglich aus anderen Ländern abstammend. Migranten also. Und die Länder werden ja auch aufgezählt. Und sie kommen aus allen Ecken der Welt mit ihren Muttersprachen und mit ihrer Sozialisierung. In meiner früheren Auslegung der Geschichte war es verständlich, dass die Jünger begannen, in verschiedenen Sprachen zu predigen, damit eben die Menschen aus all diesen verschiedenen Ländern auch in den Genuss des Evangeliums kommen, jetzt wo sie schon mal in Jerusalem sind und jetzt wo sie schon einmal diesen Jüngern Christi begegnen und dass sie hören vom Evangelium. Und das schien mir plausibel zu sein, doch nun stellt sich für mich die Frage neu: Was ist hier eigentlich genau passiert und wozu dieses Wunder? Denn wir dürfen davon ausgehen, dass wenn diese Männer und Frauen Einwohner Jerusalems sind, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der jüdischen Sprache, also dem Aramäischen, mächtig gewesen sind. Denn das wären sie auch gewesen, wenn sie aus dem Ausland kämen. Nebenbei bemerkt, da es sich hierbei um die religiöse Sprache schlechthin handelt. Denn ein religiöser Jude zu sein, verlangt auch die Sprache des Volkes Gottes zu sprechen. Und als zweiten Aspekt war die eigentliche Amtssprache in Jerusalem zu der Zeit Griechisch. Daher darf man wiederum davon ausgehen, dass alle, die da wohnten, der griechischen Sprache mächtig waren und die Jünger und eben diese erwähnten Männer aus Vers 5 sich ohne weiteres hätten verständigen können. Und sie hatten sogar zwei Sprachen zur Auswahl, eben Aramäisch und Griechisch. Und ohne weiteres hätten die Jünger predigen können in diesen beiden Sprachen und die Bewohner Jerusalems, auch die erwähnten in Vers 5, hätten sie verstanden. Warum also? So stellt sich mir die Frage, entscheidet der Heilige Geist, dass das erste große Wunder nach Christi es sein soll, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, wenn es doch anscheinend gar keine Sprachbarrieren gab. Warum dieses Wunder? Und plötzlich sah ich die Antwort klar vor meinen Augen. Eine Antwort und Botschaft, die bis in unsere Zeit hineinruft. Gottes erstes Wunder durch den Heiligen Geist war, ich hatte es schon erwähnt, eine große Ernte einzuleiten. Der Ruf Gottes an die Völker, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch neue Kraft geben. Ein Ruf Gottes, der nun an alle ausgehen soll. Doch der springende Punkt hierbei scheint es zu sein, dass der Heilige Geist entschieden hat, die Menschen in ihrer Muttersprache anzusprechen, in der Sprache ihrer Heimat, da wo sie ursprünglich herkommen, die Sprache ihrer Herkunft, die tief mit ihrem Herzen verbunden ist. Die Muttersprache eines Menschen hat einen starken Einfluss auf die Identität dieses Menschen. Sie ist tief in einem verankert und hebt ganz andere, tiefere Emotionen in einem hervor. Nehmen wir mich als Beispiel. Ich bin stark, würde ich sagen, stark deutsch sozialisiert. Wie sollte es auch anders sein, bin ich doch hier geboren und habe mein ganzes Leben hier in Deutschland verbracht. Doch immer, wenn ich Menschen begegne, die Serbisch sprechen, spricht mich das auf eine ganz besondere Art und Weise an. Wenn ich Menschen begegne und wir auf Serbisch uns unterhalten, dann entsteht eine andere, tiefere Verbindung zu der Person, eben allein aufgrund, erstmal durch diese gemeinsame Sprache. Muttersprache verbindet. Egal, wo man sich auf der Welt befindet, und es schafft auf einmal einen heimeligen Bezug, schafft Nähe und öffnet das Herz, denn mein Gegenüber spricht die gleiche Sprache wie ich. Und genau das war es meines Erachtens nach das Ziel des Heiligen Geistes mit eben diesem Sprachwunder. Die Jünger konnten dadurch diese Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise begegnen. Die anderen aus Vers 5, und der andere war viel intensiver angesprochen und erreicht. Eine tiefere Begegnung heißt auch tiefe Gemeinschaft, die hier zu tragen kommt. Und diese Nähe haben die Jünger in diesem Moment durch das Sprachwunder aufgebaut. Die Jünger erreichten dadurch wesentlich schneller das Herz des Menschen, denn Nähe bringt Vertrauen und Vertrauen bringt Öffnung. Öffnung des Herzens für das Evangelium. Welch ein wundervoller Aspekt in der Herangehensweise Gottes, wie wichtig ihm das wohl war. Doch noch ein weiterer Aspekt scheint mir hier deutlich zu werden. Es ist darüber hinaus auch eine starke Geste und auch Botschaft, dass das Evangelium nicht auf heimische Kultur sich beschränkt und Sprache beschränkt. Die hier enthaltene Botschaft des Heiligen Geistes und die der Ausgießung, die dem vorausging, ist die Öffnung des Evangeliums für jeden Menschen, für jedes Volk und für jegliche gesellschaftliche Schichten, wenn es solche überhaupt geben sollte. Es heißt doch später auch bei Paulus in Galater 3, ich zitiere, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid eins in Christus. Alle kulturellen, sozialen, ethnischen Grenzen sollen und werden überwunden. Jesus und sein Evangelium sind für jeden nun gleich zugänglich. Jeder wird gerufen und jeder ist willkommen. Diese zentrale Botschaft steckt in diesem Wunder. Und eben auch das Sprachwunder zu Pfingsten schlägt eben nun in dieselbe Kerbe. Das ist Gottes erste Botschaft an seine Nachfolger. Jeder ist willkommen. Aber eben nicht nur der Mensch, sondern auch damit einhergehend seine Kultur, seine Lebensart, seine Art der Anbetung. Das Sprachwunder ist wie ein ausgestreckter Arm, der jeden einlädt und teilhaben lässt am Leib Christi mit allem, was ihn ausmacht, mit all seinen Facetten, mit seiner Einfärbung. Und genau deswegen sprechen die Jünger plötzlich in deren Muttersprache. Übertragen für uns heute hier am Grindel ist das eine große Botschaft und eine große Chance. Wir sind hier am Grindel so ein herrlich bunter Haufen und Gudrun hat es gerade deutlich gemacht und danke, dass ihr euch alle gemeldet habt. Und hätte sie nicht gefragt, wer im Ausland geboren wurde, sondern Migrationshintergrund auch hat, wären noch ein paar hinter mehr aufgegangen. Menschen aus allen Ecken der Welt sind hier in diesem Saal versammelt. Hier in Hamburg, hier am Grindel, der unser aller Heimat ist. Jeder von uns identifiziert sich auch mit dieser Gegend, mit der nordischen Lebensart, also mehr oder weniger, mit Hamburg, die unser aller Heimat ist. Doch einige von uns, und so auch ich, deswegen Nimčević, mein Nachname, haben eben eine andere Herkunft und so auch eine andere kulturelle Färbung. Und unser aller gemeinsame Schnittmenge ist, dass wir alle in Hamburg leben oder Umgebung und zum Grindel gehören und die Grindler Lebensart und die Grindler Kultur. Das ist unsere Schnittmenge. Und das ist gut und richtig, denn sie gibt uns eben einen gemeinsamen Nenner. Und wir haben hier am Grindel klar definierte Werte, für die wir einstehen wollen, und eine klare theologische Ausrichtung, die ich als sehr gesund bezeichnen würde. Gesund, da menschenorientiert, offen und tolerierend. Und jeder ist herzlich eingeladen, Teil dieser unserer Gemeinschaft zu werden. All diejenigen, die unsere Werte und unsere Ausrichtung dazu Ja sagen können und Ja sagen wollen. Doch wovon der Heilige Geist hier spricht, beziehungsweise wozu er einlädt, ist noch ein tieferer Aspekt. Es ist die Einladung an all diejenigen unter uns, die aus anderen Ländern und Kulturen abstammen, mit all ihren Einfärbungen, ihren Kulturen, die unsere hier am Grinde mit einzufärben. Bringt euch ein. Es ist ein Ruf zur Horizonterweiterung, so verstehe ich das, für uns alle. Der Ruf, der da sagt, eben bringt euch ein und lasst uns an eurer ursprünglichen Kultur Anteil nehmen. Auch dafür ist hier Platz. Zeigt uns, wie ihr Gott anbetet, wie Anbetung in eurer Kultur zum Ausdruck gebracht wird. Bereichert uns und lasst uns gegenseitig zur Bereicherung werden. Wie ein bunter Regenbogen. Platz ist in diesem Saal für all diese Formen und Farben. Denn Gott und seine Anbetung ist immer größer als mein eigener Horizont. Dies, meine Lieben, ist hier meines Erachtens nach die zentrale Botschaft des Heiligen Geistes in der Art und Weise, wie hier das Evangelium gepredigt wird. Das ist die Botschaft des Leibes Jesu. Ein Leib für alle mit all ihren Einfärbungen, mit all unseren Farben und Facetten. Dieser Ruf des Pfingstwunders gilt uns allen, auch heute noch. Und lasst uns eine Gemeinschaft leben, in der alle sich wiederfinden und einbringen können, mit ihrem Hintergrund und mit ihrer Anbetungsart. Das Kapitel und diese Geschichte endet mit folgenden Worten. Die lesen wir in Kapitel 2, dort die Verse 42 und weiter. Und die möchte ich gern zum Abschluss noch erklingen lassen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, die nach dem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ihr Lieben, möge Gott uns durch den Heiligen Geist erfüllen und inspirieren, eben diese DNA, diese Urgemeinde, die hier beschrieben wird, zu unserer DNA weiter auszubauen. Amen.